Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, wir sind in Ramslar und sind heute verabredet mit der Ortschronistin Helke Günther. Hallo Frau Günther. Man sieht, dass Ortschronisten durchaus nicht ausschließlich Rentner sein müssen und Leute, die schon steinalt sind und sich mit alten Chroniken beschäftigen, sondern die Frau Günther ist ein gutes Beispiel. Sie ist praktisch noch im Berufsleben voll drin und hat also schon in jüngeren Jahren angefangen, sich mit Ortschronistentum zu beschäftigen. Vielleicht können Sie uns ganz kurz erzählen, wie wird man wirklich Ortschronistin? Ja. Was reizt denn an dem Ortschronistin zu werden?
Zur Wende 1990 wechselte hier der Bürgermeister. Es wurde ein neuer gewählt, der vorhergehende war hauptamtlich. Der hat das auch selber gemacht, so in seinem Können, wie er das wollte. Und der neue Bürgermeister, der hat mich gefragt, ob ich das machen möchte. Das war damals Reinhard Schröder. Und hat gedacht, ach, das delle ich euch weiter. Und man kennt sich ja nun auch auf dem Dorf und weiß, was jeder so kann, wie jeder so gelagert ist. Und mein Hauptfaible ist eigentlich Malen, Zeichnen, schön schreiben. Und das hat er wahrscheinlich gewusst. Und seitdem bin ich dabei.
Also das ist seit wie vielen Jahren etwa?
Na, 35 Jahre.
Ganz toll. Also da waren Sie ja, als Sie die Tätigkeit begonnen haben, wirklich noch...
Sehr jung. Sehr jung. Noch sehr jung, ja. Toll. Ja, ja. Und oft machen das in Rente gegangene Lehrer.
Wegen dem Zeitfaktor
einfach. Nee, auch, nicht nur von der Zeit, auch vom Können, dass man sich überhaupt mit Schreiben auseinandersetzt, einen Text zu verfassen. Wenn man so einen straffen Arbeitstag hat auf dem Bau, da hat man abends keine Lust wahrscheinlich, dann noch sowas zu machen oder im Feld gearbeitet hat. Ja, wie das so war.
Sie sind auch keine Lehrerin?
Ich bin keine Lehrerin, okay. Nein.
Okay, Sie arbeiten im Gesundheitswesen, ja, kann man sagen.
Ja,
okay.
Ja.
Wir sitzen jetzt in der Kirche. Wir wollten eigentlich heute, es war ja jetzt tagelang wunderschönes Wetter, wir wollten uns eigentlich draußen treffen, aber jetzt hat es ausgerechnet heute angefangen zu regnen und da sitzen wir in der Kirche. Ja. Aber das passt auch ganz gut, denn die Kirche ist auch so ein bisschen ein Mittelpunkt des Lebens im Ort und damit aber auch für Sie.
Ja.
Erzählen Sie ein bisschen über die Kirche und was Sie eigentlich mit der Kirche so
verbindet. So ein ruhiger, beständiger Ort, der... Ja, da ist auch Bestandteil, also nicht dieser Kirchenbau nicht, aber die Kirche an sich ist ja Bestandteil auch der Ersterwählung des Ortes. 1119, da wurde die Kirche verschenkt. Und ja, Kirche ist immer Mittelpunkt des Dorfes. Die Mitgliederzahlen rein der Kirche werden immer weniger, aber trotzdem bleibt es Mittelpunkt. Es ist ein Kulturort auch und es finden Veranstaltungen, die nicht rein christlich sind, hier statt. Also es ist ein ganz wichtiger Ort. Hm. Ja, und der ist absolut erhaltenswert. Wir haben mal Kinder gezündelt, seitdem ist die Kirche immer verschlossen. Also das muss man hüten hier. Das ist ganz wichtig und schön. Hier wurde Ende der 80er Jahre wurde das so ausgemalt. Ja, der Künstler Horst Jährling hat die Farben angegeben. Vorher war das Ganze weiß und gold und grau. Und jetzt ist es ja sehr bunt. Und die Malereien, die waren aber schon, die sind schon ganz alt. Ja, und zur Kirche selber ansonsten, was ich mitmachen kann und helfen kann, mache ich hier. Ich betreue auch die Krippenspielkinder mit. Oder wenn Konzerte sind, ja, bin ich irgendwie mit dabei.
Also Ortschronist kann man ja vor allem, vielleicht gibt es auch andere Beispiele, aber man kann es natürlich dann Vollblut sein, wenn man auch irgendwie den Ort liebt, wenn man aus dem Ort herkommt oder Wurzeln im Ort hat.
Ja, ich bin absolut von hier.
Sie sind praktisch absolut von hier. Dann erzählen Sie uns mal ganz kurz, was das Leben in Ramslar so schön macht. Ich kenne Ramslar, also für mich war Ramslar vor allen Dingen deswegen, also hat man es gekannt oder es kam öfter ins Gespräch, seit es eine Ministerpräsidentin gab, die praktisch hier lebt und damals gelebt hat und auch heute noch hier lebt und auch hier Wurzeln hat. Da war Ramslar natürlich ein Begriff, also auch für Leute, die in Nordhausen gewohnt haben. Aber sonst ist ja Ramslar wirklich nicht unbedingt der Nabel der Welt. Aber was macht das Leben hier so lebenswert und auch so schön?
Ja, rein praktisch gesehen zum Beispiel auch, ist es sofort in Thorn von Weimar, wo ich arbeite. Mhm. Und es ist nicht sonst so weit weg und ist klein und unüberschaubar. Mhm. Und wenn man Hilfe braucht, dann weiß man, wo man hingehen muss.
Wie viele Einwohner haben Sie?
Rund 300.
300. Mhm. Und ja. Gehört ja zur Landgemeinde am Eddersberg.
Ja, mhm. Ja. Ja, und jedes Dörfchen hat so seine Identität und denke, die sollte man auch wahren. Es hat ja jedes Dorf seine Geschichte, seine Wurzeln und ja, was so ein Dorf halt ausmacht. Mhm. Und hier wird zum Beispiel das Bärlauchfest gefeiert. Mhm. Das ist mit der Gründung des Heimatvereins entstanden, das Ganze. Und das Bärlauchfest feiert den Namen des Ortes. Ramslar kommt vom Bärlauch. Mhm. Ich weiß nicht, ob Sie das wissen.
Das müssen Sie uns erklären. Also ich kann es jetzt nicht sofort
herleiten. Also Rams ist Bärlauch. Mhm. Das ist Althochdeutsch wahrscheinlich aus dem germanischen Raum. Und Lohe ist lockerer Wald. Mhm. Ramelslohe, das ist auch eine Sprachentwicklung. Das hieß nicht gleich Ramsla, Ramelslaha, Lohe und hat sich so entwickelt. Ja, und das befeiert der Heimatverein. Und ja, und dann wird der Bärlauch quasi hochgehoben, der einmal im Jahr sein Hoch hat.
Wir kommen jetzt gleich mal, wir können uns nachher noch unterhalten, was Sie so als Ortschronistin überhaupt machen. Also Sie halten ja wirklich Ereignisse fest, aber es gibt ein wirklich Riesenprojekt, was Sie bewältigt haben in Ihrer Zeit. Sie haben über jedes Haus letztlich eine extra Chronik angefangen. Also es gibt ein Buch, das haben Sie fertiggestellt, das stand auch in der Tageszeitung, in der Thüringer Allgemeinen habe ich das auch schon gelesen, vor Jahren. Und da haben Sie wirklich, waren Sie wahrscheinlich in fast jedem Haus, haben mit den Menschen gesprochen, haben die Geschichte der Häuser und auch der Menschen, die drin gewohnt haben. Wie kamen Sie auf die Idee? Wer hat Sie auf diese Idee gebracht? Und ist denn das nicht wirklich ein Riesenprojekt gewesen? Haben Sie das allein geschultert?
Nee, ich hatte Hilfe aus dem Dorf. Da waren einige Frauen mit dabei und
die haben Interviews mitgeführt oder wie muss man sich das vorstellen?
Ja, also wir mussten in jedes Haus gehen. Mhm. Also ich habe es jetzt hier. Mhm. Ja.
Zeigen Sie es
uns mal. Ja, das wär's.
Das ist praktisch jetzt gedruckt, es erschien. Hat das jetzt jeder oder haben nur Sie das zum Vorzeigen, dieses
das, Buch? War dann zum Verkauf da, wo das rauskam.
Für jedermann.
Ja, für jedermann.
Jede
ja, für jedermann.
Und jede Frau. Jede Frau.
Ja. Und ich mache da gibt's mal eine schöne Seite, also das ist zum Beispiel die Ersterwähnung. Und mit dieser Sache hatte ich den ersten Kontakt auch mit dem Archiv in Weimar. Und dieses ist auf Pergament und das hatten wir in Händen und das war ganz besonders. Da war ich damals mit dem damaligen Vereinsvorsitzenden dort und haben uns das angeschaut und sie haben auch gesagt, das ist alles so empfindlich, sie wollen es eigentlich gar nicht nochmal so zeigen. Ja, und...
Sie haben jetzt hier drin jedes Haus?
Jedes Haus, ich kann
Wohnhaus,
einfach...
Wohnhaus, sagen,
jedes,
sagen,
ne? Wohnhaus, jedes Wohnhaus hat hier, seine Seite. Also ein Haus ist nicht dabei, die wollten nicht, ansonsten wollten alle mitmachen. Es werden die Häuser beschrieben und die Familien. Mhm. Und zu beiden die Geschichte, soweit wie es geht, zurück. Natürlich gab es im 19. Jahrhundert so und früher auch, hatte so eine Familie oft 10 Kinder. Diese 10 Kinder habe ich da nicht alle aufgeführt. Es geht ja eigentlich mehr um die Entwicklung des Hauses, wer dann das weitergeführt hat. Mhm. Ja, und haben wir mit allen Leuten gesprochen, fotografiert und nach allen Alten, was greifbar ist, gesucht.
Hm. Ja. Waren die Leute Feuer und Flamme? Waren die erst skeptisch?
Ich glaube, das waren dem schon standen wohlwollend gegenüber. Weil die Leute, die das mitgemacht haben mit mir, die sind aus dem Ort und da ist ein Vertrauen da. Also die wussten, dass ich denen nichts Böses will und haben dann auch gesehen, dass es eine schöne Sache wird.
Ich meine, böse ist es nicht. Es gibt einfach Menschen, die sind einfach medienscheu oder die wollen halt
ja,
nicht.
Ja, es sind auch nicht alle fotografiert, aber die meisten schon. Und die meisten haben auch die Geschichte des Hauses erzählt und der Familie.
Und Sie haben sich damit ja auch letztlich diese Menschen selber auch mit der Geschichte Ihres Hauses und vielleicht auch sogar mit der Geschichte von Ihren Vorfahren auch beschäftigen müssen. Ja? Weil manche haben natürlich reingezogen in ein Haus, aber es gibt auch Leute, wo die Vorfahren schon in dem Haus gewohnt haben.
Bei mir das wusste ich das. Also von meiner Familie, das wusste ich eigentlich schon soweit alles. Ja. Ja, und wie ich dazu gekommen bin, wir hatten auf Arbeit eine Schülerin aus Leutenthal. Die zeigte mir ein ganz einfaches Heft, also gar nicht spektakulär, aber schön. Also das Thema schon fand ich ganz spannend. Es war nur so ein einfaches Ringbuch, aber überhaupt, dass das so angefangen wurde, war ich begeistert. Und kurz darauf sehe ich von Groß-Obring sowas vom Thema her, aber schon wieder als richtiges Buch, auch sehr schön. Und dann hatte sich gerade unser Heimatverein gegründet und da dachte ich, das können wir auch und vielleicht ist es besser. Ja, toll. Und damit hat sich's entwickelt und da wusste man noch gar nicht, was auf uns zukommt. Was für Arbeit.
Wie viele Jahre haben Sie eigentlich an diesem
Projekt gearbeitet? So 5, 6 Jahre.
Haben Sie daran gearbeitet? Mhm. Wie muss man sich jetzt eigentlich das überhaupt vorstellen? Also Sie sind ja wie gesagt berufstätig. Wie findet man überhaupt Zeit jetzt für das Ortschronistendasein? Denn Sie sind ja, wir haben das, als wir hier bei den Montagsfußballern waren und die den 50 Jahre gefeiert haben, dann waren Sie ja auch kurz da. Sie hatten nicht so viel Zeit, Sie konnten nicht die ganze Veranstaltung
machen. Ich wusste auch gar nicht.
Das wahrnehmen, Sie wollten ein Bild machen, festhalten für die Ewigkeit. Ja. Wie schafft man das alles?
Ja, ich habe das früh erst erfahren, leider. Das war schade. Und ich hatte abends noch einen anderen Termin und da konnte ich nur ganz kurz.
Aber das muss man ja sagen, dass Sie das eben wahrnehmen. Ich kenne Ortschronisten, die arbeiten eben wirklich mehr rückwirkend, die versuchen herauszukriegen, was war da noch für ein Ereignis und hat es da vor 300 Jahren geregnet oder sonst was. Aber Sie sind ja jemand, der wirklich versucht, auch festzuhalten, was heute und morgen passiert.
Ja, das ist ja wichtig.
In Wort und Bild, oder wie,
ja,
wie
muss man sich das vorstellen? Ja, ich schreibe mir da noch Notizen dazu auf. Ja, die Zeit rast weg. Und ich denke, naja, das merke ich mir. Nee, das merkt man sich eben doch nicht, was da gerade noch war.
Legen Sie dann, also Sie kommen natürlich nicht dazu, alles sofort aufzuarbeiten, aber Sie nehmen die Termine wahr, dass man eben die Aufnahmen, die dann nicht wieder zu machen sind, hat und machen sich sicherlich Notizen und dann wird das erstmal irgendwo hingelegt, abgeheftet.
Ja.
Und dann wird das nochmal aufgearbeitet.
Ich habe auch angefangen, erstmal nur aufzuschreiben, was passiert und dann kamen die ersten Feste, wo man auch recherchieren musste, was war früher. Und das wurde dann immer umfangreicher. Und so, es bleibt dann irgendwas liegen. Der Tag hat nur 24 Stunden. Irgendwas bleibt. Ja. Aber ich sehe auch immer zu, dass ich selber auch meine Bilder mache, weil es schlecht ist, an was ranzukommen. Oder ich kriege Fotos, die haben so eine schlechte Qualität, mit denen kann ich nicht viel anfangen. Brauche schon ein bisschen was Ordentliches. Und möglichst auch mit Personen, weil das in vielen Jahren ist das dann interessant.
Ist denn die, wenn man jetzt mal die, das ist ja eine Chronik aller Häuser.
Ja, mit Familien.
Wie sieht denn eigentlich die richtige Ortschronik aus? Also gibt es
eigentlich verschiedene
eine Ortschronik?
Bücher. Ja, das sind Bücher, die dann weitergeführt werden.
Die werden, muss man sich die Bücher, die sind ja nicht gedruckt, die werden wirklich beschrieben.
Ja, ich schreibe das tatsächlich auch gerne noch mit Hand, aber das meiste habe ich digital.
Das wollte ich jetzt gerade sagen.
Das habe ich digital.
Wir leben ja im Zeitalter der Digitalisierung.
Das meiste habe ich digital.
Da steht den Ortschronisten ja jetzt eigentlich auch was bevor. Sie müssen ja auch irgendwie was digitalisieren, langfristig
gesehen. Ja, also ich habe, die Fotos sind digital und viele, ich schreibe auch so für unser Gemeindeheft, schreibe ich auch Texte. Ja, es liegen viele Texte auch einfach digital schon vor.
Ja. Aber die müssen ja trotzdem, also wenn jemand künftig Dokumente auch sammelt,
dann
muss man zum Beispiel auch Video-Audio-Dateien sammeln.
Ja, sammle ich auch.
Aber kommen die dann in eine Kiste? Also man muss das ja irgendwie mal ganz anders vielleicht dann mal andenken.
Ich denke, das entwickelt sich. Ja, Festplatten sicherlich und wo uns die Technik hinführt, das weiß ich nicht. Ich habe auch beruflich mit ganz primitiven Sachen angefangen und das ging immer weiter. Und so wird es hier auch weitergehen, dass man sich findet.
Hm. Wenn Sie jetzt, Ortschronisten treffen sich ja bestimmt auch mal.
Ja,
gell?
Ja.
Sind Sie da eigentlich die Jüngste?
Ich denke, ich bin da so bei dem jüngeren Bereich. Ja.
Im jüngeren Bereich?
Ja, die meisten sind schon im Ruhestand.
Und muss man eigentlich Angst haben, dass es irgendwann mal keine Ortschronisten mehr gibt? Also gibt es irgendwann mal wieder jüngere Leute, als Sie, die einsteigen?
Es gibt Dörfer, die haben gar keinen, schon länger nicht und leben damit. Ja. Und hier hoffe ich, dass sich mal jemand findet.
Ich meine, man kann ohne Ortschronik leben, keine Frage, aber es ist ja wirklich schade. Vielleicht kommen in 200 Jahren auch Leute, die sagen, oh super, dass man hier auf das Material zugreifen kann und dass man das weiß, dass das vor so und so vielen Jahren war und dass man auch bestimmte Sachen wirklich genau festgehalten hat. Es ist ja wirklich schade, wenn man das eben nicht tut.
Ja.
Also man kann sich auch mit seiner Vergangenheit dann auseinandersetzen. Man muss eben nur kennen.
Ja.
Ja, das ist natürlich. Insofern?
Die jüngeren Leute interessieren sich vielleicht nicht so sehr dafür. Das kommt dann noch erst später, wenn die Kinder aus dem Haus sind und man kommt mehr zur Ruhe.
Wie ist das überhaupt jetzt in Ramsla? Hat Ramsla noch genug junge Leute oder gehen die jungen Leute eben jetzt alle nach Weimar?
Alle nicht. Mhm. Es bleiben auch welche da. Mhm.
Also muss man nicht Angst haben, dass der Ort aussteigt.
Dass Kinder zu wenig geboren sind, ist nicht nur in Weimar, so ist auch hier. Das ist wahrscheinlich ein allgemeines Phänomen.
Werden wirklich immer weniger. In Weimar haben sie jetzt Kinder, werden auch
Kindergärten geschlossen. Ja. Wir haben ja hier auch einen Kindergarten. Und da hoffe ich, dass der lange bleibt. Oder ja, möglichst immer.
Wichtig. Wie sehen Sie das jetzt eigentlich? Es gibt ja jetzt ganz andere Strukturen seit einigen Jahren.
Ja.
Sie gehören, wie gesagt, zur Landgemeinde am Ettersberg, wo Berlstedt ja die Hauptstadt ist, wenn man so will.
Ja.
Der Rest, Sie haben auch schon über Großobring gesprochen, gehört auch zum Beispiel zur Landgemeinde.
Ja.
Wie muss man sich das eigentlich vorstellen? Ist das dadurch, mit diesen Strukturen, macht das Sinn? Sind die Orte da ordentlich angebunden, eingebunden? Funktioniert das? Wie sehen Sie das als Ortschronistin? Also, weil es war ja mal vor früheren Zeiten anders.
Ja,
ist es erstmal gut, dass es so eine Struktur gibt, weil man sagt, das ist wegen der Überlebensfähigkeit.
Für die Verwaltung ist es sicherlich gut, ja. Aber das Kleinteilige im Dorf sollte erhalten bleiben. Und auch die geschichtlichen Sachen gewahrt werden, dass auch dafür Geld da ist. Ja, ich habe so ein Dauerthema, die Dorflinde. Eine Dorflinde war immer der Gerichtsplatz in einem Dorf oder stand auf einem Platz, der Gerichtsplatz war. Und das hat auch historischen Hintergrund, das Ganze. Und ich wohne bei der Linde und das
ist Wickert, praktisch der zentrale Platz,
wo man
immer durchfährt, in der 30er-Zone.
Ja, ja. Und bevor es diese Hauptstraße gab, um 1800, war das ein riesiger Platz und da führte nur der Bach durch, da war mittendrin ein Backhaus, ein gemeindeeigenes, die Kirche hatte ein Brauhaus und die Straße so war gar nicht da. Und da war auch dieser Platz so um die Linde war besonders. Und da kämpfe ich zum Beispiel drum, dass das mehr Gewicht kriegt.
Was heißt mehr Gewicht? Also, dass man da. Das
sieht ein bisschen. Die Linde.
Dass es würdiger gestaltet wird.
Dass es würdiger gestaltet wird. Und die Linde, die jetzt da ist, ist 90 gepflanzt worden am 3. Oktober. Die mickert so dahin und das hätte ich schon gerne alles ein bisschen neu und schön. Es ist jetzt natürlich auch ein Parkplatz, wo auch mal ein LKW auch schon an der Linde hängen geblieben ist. Aber ich finde, man muss nicht nur im Jetzt und Heute leben, auch mal zurückdenken und sagen, das ist ein wichtiger Platz auf so einem Dorf. Und der Straßen, der Platzname ist noch so erhalten. Ja. Also ich möchte nicht nur, dass wir so vorankommen, auch dass man an das Alte wenigstens noch denkt und mit im Hinterkopf hat.
Was waren eigentlich aus Ihrer Sicht jetzt in der Entwicklung Ramslas jetzt in den letzten Jahren so die ganz entscheidende oder wichtige Etappen? Also wenn man jetzt mal zurückdenkt, was hat eigentlich jetzt Ramslar besonders in den letzten Jahrzehnten geprägt? Wie hat sich Ramslar verändert?
Zum Beispiel die Feuerwehr hat sich sehr verändert. Da war eine große Flaute drin und ja, Feuerwehr ist sehr wichtig. Mhm. Ja. Das merkt man also wirklich, wenn was ist.
Also Flaute heißt?
Das ist eine Flaute, das ist kein Personal da war. Mhm. Und das wurde wiederbelebt und dann sind ganz viele junge Männer in die Feuerwehr eingetreten. Und ist auch eine Jugendfeuerwehr wieder, das gab es auch mal in der Zwischenzeit nicht. Mhm. Jetzt ist auch dieses große Feuerwehrhaus entstanden und die Feuerwehr lebt jetzt. Und das ist auch eine große Institution und vor allen Dingen für die Männer auch. Mhm. Ja. Und es ist wichtig, und dass die da organisiert sind. Ja, das ist sehr wichtig. Die Gründung vom Heimatverein, das war auch eine Etappe, um manche Sachen auch einfach besser organisieren zu können. Ist unser Verein auch gut.
Ja, ja. Mhm. Es gibt da jetzt demnächst wieder, das habe ich jetzt neulich gehört, im Rathauskurier, glaube ich sogar, hatte da der Bürgermeister der Landgemeinde gesagt, es wird ja jetzt demnächst hier gesperrt, sogar richtig, nächstes Jahr, glaube ich.
Nächstes Jahr,
und
ja.
Da wird dann hier die Straße
der gemacht. Fußweg.
Wird der Hauptsammler oder was wird da eigentlich gemacht?
Die Abwasser ist in Planung. Und die Fußwege an der Hauptstraße.
Also das ist ja eigentlich keine unbedeutende
Die sehen, ja, das ist eine große Aktion. Die Straße selber ist gemacht worden, aber der Fußweg ist ganz schlecht.
Also es wird ja gerade auch für die Leute, die jetzt hier ständig durchfahren, wird das natürlich dann, man muss wieder Umleitung fahren, man wird sich also nicht freuen, aber den Ort wird es voranbringen.
Ja, ja, ich denke, es ist, also ist einfach mal dran.
Man muss es machen.
Und es gibt ja überall so große Baustellen, die man einfach mal so hinnehmen muss.
Ist so. Jetzt reden wir noch mal über ein paar Projekte von Ihnen, ganz konkret.
Ja.
Wir mussten ja in die Kirche ausweichen, weil es geregnet hat. Wir wollten eigentlich uns ein paar Flurschilder angucken. Mhm. Das ist auch so ein Projekt von Ihnen. Es gibt also Flurnamen, die gibt es ja wahrscheinlich überall.
Es gibt es überall.
Die gibt es überall, aber hier kann man lesen, wie der Flur heißt.
Wie dieses Feldstück.
Das haben Sie praktisch soweit angestoßen, haben Partner gefunden, dass man das tatsächlich. Heute hat ja keiner Geld, nicht mal ein Schild aufzustellen. Nicht mal dafür ist Geld da oder ein Wanderschild. Und das haben sie aber auf den Weg gebracht. Und heute kann man wirklich rund um Ramslar laufen und findet halt hin und wieder diese Beschilderung. Erzählen Sie mal, wie es dazu gekommen ist.
Über die Jagdgenossenschaft. Dort habe ich es angestoßen. Nein.
Okay.
Nee, aber ich bin trotzdem in der Jagdgenossenschaft. Es gibt einen Jäger und man ist in der Genossenschaft. Also ich habe da von meinen Eltern so ein Schnippelchenfeld, wirklich, das ist nicht viel. Aber damit bin ich drin und da war eine Zusammenkunft und da habe ich das angestoßen und das wurde aufgenommen und relativ kurzfristig auch realisiert. Und das ist auch zur Wahrung von Geschichte. Also es nützt ja nicht viel, wenn man nur aufschreibt. Ich möchte auch Geschichte unter die Leute bringen und in die Erinnerung, dass das nicht nur Todesmaterial in einem Buch ist. Man soll es auch wissen. Ja, und zu dem Projekt haben wir uns 12 Orte ausgeguckt. Das sind 10 Felder, ein Weg und eine Wüstung. Eine Wüstung ist ein Platz, wo mal ein Ort stand oder eine Besiedlung stand. Also es wurde besiedelt und wurde dann wurde aufgegeben.
Ja.
Ja. Und sind alles Orte, die man da laufen kann. Also es nützt uns nichts, wenn das irgendwo an der Straße Richtung Weimar ist, da kommt keiner hin. Da brauchen wir das Schild nicht aufstellen. Ja, und das ist zur Wahrung der Geschichte, wie man früher halt auch Flurzüge gemacht hat. Bis 1952 gab es hier Feldgeschworene, also in jedem Ort Feldgeschworene. Die wurden immer dazu gezogen, wenn irgendwas mit Feldern, mit der Flur passiert, Streitigkeiten, Verkauf, Verschenkung, Ererbung, was auch immer, waren die dabei und wussten um das Ganze, wussten um Steine, Grenzsteine und auch Zeichen, die mit verbunden waren, damit die kannten sich einfach aus. Und das hörte dann alles auf mit dann der LPG. Da wurde das alles einheitlich zusammengefasst. Und in der, also früher und wahrscheinlich noch vor dem Krieg, im Krieg ist ja so vieles eingebrochen, wurden regelmäßig Umzüge gemacht ums Dorf und auch die Kinder mitgenommen. Das ist ganz wichtig, dass sie wissen, wo was ist, wo welcher Weg zu welchem Feld führte, dass sie sich einfach auskannten. Und das werde ich natürlich nicht erreichen, dass sich jeder hier ganz speziell jedes Schnüffelchen auskennt, aber so einen Ansatz wenigstens wollte ich gerne anstoßen.
Ja. Und jetzt gibt es diese Schilder?
Es gibt die Schilder.
Gesponsert wurden und sind dann praktisch angefertigt worden. Wer hat die angefertigt? Jemand aus dem Ort? Also ein Unternehmen aus dem Ort?
Nein, es ist nicht aus diesem Ort.
Aus der Verwaltung, aus der Landgemeinde?
Nein. Soll ich die Firma nennen?
Okay, also.
die reinen Schilder haben wir machen lassen in Weimar und jemand hat Rohre besorgt, aber in die Erde gebracht. Habe ich das mit Paul Lieberknecht. Der hat einen Zaunbau und der hat praktisch sich selber gesponsert und sein und den Zement. Und da sind wir ums Dorf gefahren und haben die Stäbe in die Erde gebracht, dass sie sicher stehen.
Sie waren dabei mit?
Ich war dabei. Er hatte noch die Kinder mit. Ich hatte mein großes Kind mit und haben geholfen. Und ja, da waren wir ganz schnell ringsherum fertig. Ja, 12 Schilder. Und das Traurige ist aber, ein Schild wurde schon abgebaut.
Demoliert?
Wurde geklaut. Okay. Ein Schild wurde geklaut nach Himmelfahrt. Das heißt Durstborn. Das Feldstück heißt Durstborn. Wie passend.
Das ist wirklich, wenn es nicht so viel Geld gekostet hätte, könnte man drüber lachen oder könnte schmunzeln, könnte sagen, Mensch, die Kerle, möglicherweise also, die Kerle, die das waren,
man weiß also, es ja nicht. Also ich weiß es nicht, aber man könnte es denken, gell?
Man könnte es denken.
Es ist eigentlich ein ganz geschichtsträchtiger Ort und Platz, wo man was dazu erzählen kann. Ja, und letztes Jahr hatten wir eine Wanderung, da haben wir die ersten Schilder abgelaufen und dieses Jahr im Mai haben wir die zweite Runde gemacht. Und es ist sehr interessant. Ich hatte da noch Hilfe, Herrn Branjek aus Kromsdorf, der ist Geologe, der ist unheimlich wissend über alles. Und dann noch Frau Kämpfe von der Volkskundlichen Beratungsstelle, die in Hohenfelden sitzt, die aus ihrer Sicht noch was dazu sagen könnte, zur Geschichte dieser Flurnamen. Ja, und dann gibt es noch ein Projekt an der Uni Jena. Da gibt es schon ein altes Flurnamenverzeichnis und man ist dort dabei, das zu digitalisieren. Und man erwartet dann auch aus den Ortschaften Zuarbeit.
Ja. Da sind Sie wieder gefragt.
Ja, und das sind lauter so Projekte, wo man dann einfach ran muss. Ja. Aber das ganz im Detail, das hebe ich mir noch ein bisschen auf, weil das ist sehr umfangreich. So habe ich jetzt nur die Schilder und so, was ich weiß an Bedeutung kundgetan, aber das wäre dann schon noch umfangreicher.
Haben wir jetzt noch ein wichtiges Projekt vergessen? Also nicht, dass wir jetzt ein wichtiges Projekt vergessen haben oder noch ein ganz wichtiges Vorhaben, was Sie von uns haben?
Ach, ich habe da immer zu was laufen. Ja, ich beschäftige mich gerade mit unserer alten Gemeindeschwester, die hier lange gelebt hat, aus dem Sophienhaus Weimar. Da hatten die Dörfer alle so ihre Gemeindeschwester, die sich
Schwester Agnes.
Hier war es Margarete, genau, aber so eine Agnes sah ähnlich aus und auch so ein Fahrzeug und ja, so kann man sich's vorstellen. Mit der beschäftige ich mich gerade und das läuft also ein bisschen parallel, weil vieles ineinander schmilzt und wenn ich nochmal durch eine alte Akte gucke, mit einem anderen Gesichtspunkt, denke ich, da steht doch was dazu, wo ich gar nicht damit gerechnet habe. Und ja, ich gehe auch mal ins Archiv und forsche, dann gibt es hier so alte Kirchenstühle, wo ich die Geschichte so ein bisschen beforsche. Ja, es ist immer zu irgendwas, was mitläuft. Ja, ein ganz großes Projekt, wo ich als Ortschronist mit eingebunden bin, ist das Vorhaben des Sammelns der Informationen zu den Kleindenkmälern in jedem Ort. Das soll alles zusammengefasst werden und nicht einfach, was es da nur gibt, sondern auch Größe, Form, Material, Geschichte vor allen Dingen dieses Kleindenkmals Und
nennen Sie mal so ein Kleindenkmal, damit unsere Zuschauerinnen und Zuschauer wissen, was Sie jetzt eigentlich mit Kleindenkmalen meinen, was Sie darunter verstehen.
Ja, so ein ganz kleines ist zum Beispiel der Poststein, wenn man von Ramsler nach Weimar fährt, auf der rechten Seite im Straßengraben. Das ist so ein Rudiment von der Zeit, wo die Post noch in Meilen gemessen hat zu den Orten, wo ja, ich leider nicht viel dazu finde, aber das ist ein Kleindenkmal seiner Zeit, wo also Geschichte, Größe und auch die Geodaten müssen erfasst werden. Und das alles soll dann gesammelt werden für so einen Ort und zentral erfasst werden. Da bin ich in so einer Arbeitsgruppe drin von Frau Dr. Braune, die Kreisheimatpflegerin ist, organisiert über das Landratsamt, die Leute um sich schaut, nicht nur Ortschronisten, die einfach interessiert sind, wer mitmachen möchte, kann das machen, dass das einfach aufgearbeitet wird, gesammelt wird. Ja, das war hier auch vor der Tür das Kriegerdenkmal zum Beispiel oder in Ramslar das älteste, was wir haben, der Weidstein, der von diesem Weidanbau zeugt hier im Dorf. Ja, das sind lauter solche Kleinode, die doch mal ins Rampenlicht gerückt werden müssten. Ja, damit beschäftige ich mich auch. Das läuft so parallel mit. Und wenn ich jetzt wirklich mal denke, oh, jetzt habe ich Zeit, müsste ich das machen. Und ja, und ich habe halt nicht nur Ramslar, hier diese ganze Umgebung.
Und das ist Ihnen das jetzt zu viel? Brauchen Sie Hilfe?
Na, man bräuchte da schon Hilfe. Also es ist alles sehr interessant, aber man muss es zeitlich alles packen. Und irgendwann sollte das Projekt ja auch mal... Also zu Ende kommt es wahrscheinlich nie, aber dass es vorwärts kommt.
Was muss derjenige denn, wenn Sie sagen, Sie brauchen für sowas Unterstützung und es hat jemand Interesse, was muss der können, was muss der machen, was verlangen Sie eigentlich dann von diesem Menschen?
Also derjenige muss diese Denkmale aufspüren, wenn er nicht selber weiß, wo was sich zeigen lassen und das auch als...
Also muss er erstmal in Erfahrung bringen.
Erhaltungswert ansehen und dann ja, alles darum recherchieren, was es gibt.
Wird die Tätigkeit eigentlich von Ihren Mitmenschen ernst genommen? Also Sie sind jetzt die Ortschronistin, jeder kennt Sie, aber sind Sie da wie so ein Anhängsel, weil man sagt, oder ist es sogar so, dass man sagt, oh, die Frau Günther fehlt noch? Die Helke fehlt noch. Wir können erst anfangen, wenn die Helke da ist. Wie ist das so? Also fühlen Sie sich eigentlich, fühlen Sie, dass diese Arbeit ernst genommen wird von Ihren Mitmenschen? Oder auch, dass man sie braucht? Oder sind Sie vielleicht auch manchmal nur ein lästiges Anhängsel, dass man sagt, oh, jetzt fotografiere
ich die schon wieder.
Die Helke Günther fotografiert das schon wieder hier. Und das Blitzlicht schon, jetzt stört schon wieder.
Ja, das nervt jetzt in dem Moment. Tatsächlich sicher. Aber wenn dann sowas entstanden ist, ach, toll. Aber dafür braucht man ja Material. Und wenn der in 100 Jahren kein Material hat, dann kann der sowas nicht erstellen, derjenige dann.
Richtig.
Ja. Also man muss festhalten. Ja, und dranbleiben. Und ja, eigentlich wäre ich schon ernst genommen. Und manchmal wünschte ich mir, dass ich auch mal gerufen werde, dann findet das und das statt. Bist du da? Ich habe ja auch oft Spätdienst, Nachtdienst und...
Und dann erfahren Sie manches eben gar nicht so.
Manches kriege ich nicht ganz so mit, aber so in der Regel schon.
Kann man vielleicht abschließend sagen, dass, also war dieser Entschluss, den Sie dann, oder Sie haben sich ja überreden lassen, sage ich mal. Oder,
ja, ich bin diesen, da ziemlich blind so drangegangen. Ja.
Wenn Sie da jetzt nochmal so drüber nachdenken, würden Sie es wieder machen? Hat das Ihr Leben bereichert, diese Tätigkeit als Ortschronistin?
Ja, ich habe da schon Herzblut dabei, ja.
Ja, weil Sie kommen ja zu nichts anderem mehr. Sie hätten sich vielleicht ein anderes Hobby dann anschaffen können, aber Sie sind natürlich jetzt unglaublich zeitlich gebunden und das ist ja eigentlich auch ein Stück Ihres Lebens geworden.
Ja.
Bereuen Sie das nicht?
Nö, es ist unheimlich interessant. Also ich will jetzt auch nicht penetrant neugierig sein, aber was fürs Dorf wichtig ist, denke ich, sollte festgehalten werden.
So, jetzt hat das Wetter doch noch mal zugelassen, dass wir aus der Kirche raus konnten. Es hat also aufgehört zu regnen, ist gar nicht so schlecht jetzt. Und jetzt sind wir mit der Frau Günther noch mal in die Natur gegangen. Frau Günther, jetzt sind Sie an der Reihe. Die Roßweide.
Die Roßweide. Die Roßweide ist eine von den Feldstücken um Ramslar. Und wir haben sie rausgepickt, weil es ist hier begehbar und es ist wirklich hier ein historischer Ort. Die Roßweide selber ist eigentlich mehr dort vor Städten. Es liegt noch ein kleines Feldstück dazwischen. Und hier ist zu sagen, dass wir direkt an dem alten Verlauf der Via Regia sind. Das Gebäude ganz links, das ist eine Gaststätte gewesen, eine Ausspanne an der Via Regia. Und die ist auch belegt in alten Urkunden mit einem Kretschmar von Städten. Kretschmar ist slawisch und heißt Ausschenker, also eine Gaststätte. Und hier war die Ausspanne für die Durchreisenden auf der Via Regia. Die Gaststätte gehörte bis um 2000 noch zu Ramslar und war damit für Ramslar so ein Tortenstückchen an der Via Regia, dass er da noch was davon abgekriegt hatte. Auch für den Weidanbau. Hier auf den Dörfern wurde ja nur angebaut und es ging dann weiter zu den Weidzentren. Und man war quasi nahe an der Autobahn, würde man jetzt sagen. Wir haben ja auch parallel den ICE tatsächlich. Mhm. Und das ist jetzt ganz modern und früher war es die Via Regia, die hier durchzog. Und die lief hier ziemlich geradlinig durchweg. Durch die vielen Bäume, jetzt sieht man es leider nicht so mehr. Ist alles ein bisschen verwachsen, aber es geht hier durchweg nach Buttelstedt, dann weiter grobe Richtung nach Leipzig. Und Roßweide, das ist einfach ganz so erklärt, da haben die Rosse, die Pferde geweidet. Aha. An dieser Gaststätte.
Und deswegen?
Und deswegen
trägt das Schild die Aufschrift die
Roßweide. Ja. Ja, das und wir haben das eben aufgestellt, dass man halt erinnert wird an diese geschichtlichen Begebenheiten hier. Und hier dieser Bachlauf, das war eigentlich eine Landwehr. Der ursprüngliche Bach, der ist noch gar nicht so ganz lange verlegt. Da schlängelte sich hier so übers Feld und auch dort vorne übers Feld. Das ist jetzt ganz geradlinig, der Bach. Da lief das Wasser übers Feld so verschlängelt drüber weg und das war auch wie eine Bewässerung. Also die wussten das auch schon ganz gut zu regeln und haben damit Feld bewässert. Jetzt ist es alles ganz geradlinig und hier wurde der Bach jetzt in diese Landwehr reingeleitet und die Landwehr war dazu da. Es gab ja auch viele kriegerische Auseinandersetzungen, wenn die mit ihren Pferdewagen und überhaupt auch mit den Pferden kamen. Diesen Übergang von der Via Regia weiter, war überschaubar. Aber durch diesen Graben konnte man nicht so einfach. Man musste dann den Hauptweg schon benutzen und der war dann gesichert und auch überwacht irgendwo.
Gibt es eigentlich Reaktionen auf diese Beschilderung? Hat sich schon mal jemand darauf angesprochen? Hat schon mal jemand gesagt, toll, dass es das gibt? Oder jetzt kann man da wenigstens mal die Namen lesen?
Ja, ich denke so, die Ramslarer finden es gut. Ich wurde auch angesprochen, so gerade vor denen, die mit den Hunden immer spazieren gehen. Die finden es gut.
Und jetzt habe ich aber noch eine Frage an Sie. Und zwar, es gibt ja, wir sind ja vorhin an einem, aus Richtung Kirche kommt, an einem Schild vorbeigekommen, das heißt die Großfürstin.
Ja.
Was hat es damit auf sich?
Da bin ich nach dem Ausschlussverfahren gegangen. Großfürstin gab es nur eine. Wir hatten Grafen, Herzöge und sonstige Adlige. Aber Herzogin, Großherzogin gab es nur eine. Und das war die Maria Pawlowna. Und auf der ältesten Karte, die ich habe, ist dieses Flurstück auch noch nicht als dieses bezeichnet. Dann, wo sie dann tätig war in Weimar, die ist ja dann nach 1800 erst gekommen, musste auch erstmal sesshaft werden und wirken. Und sie hatte ja dann eine Baumschule gegründet und hat Obstbäume ins Land bringen lassen, damit die Leute auch sich von dem Obst ernähren können, gegen auch Hunger und Armut, und war so sozial eingestellt. Und ich vermute ganz einfach, dass das so benannt wurde, dass dort auf der anderen Seite da ein Stückchen dass da eine Streuobstwiese entstand auf ihr Geheiß hin. Das ist jetzt meine Vermutung. Okay. Ja, ja. Ja, und weiter unten haben wir Barhaus. Das ist eine Wüstung ohne urkundlichen Beleg. Da habe ich auch lange überlegt, was mag das heißen, Barhaus? Und dann ist mir mal aufgefallen, die Bezeichnung von Berlin. Berlin ist slawisch. Hm. Berli, Barli. Und sie hatten ja auch ja, Dialekte und Formung der Sprache, dass das Bar von, wie Berlin, von sumpfigem Boden kommt. Und da unten kommen zwei Bächlein zueinander. Und das war sicherlich auch anders strukturiert, wo es noch nicht so geebtet war in diesem Kanal, dass das eine nasse Stelle war. Und ich denke, das ist der slawische Ausdruck für sumpfiger Ort, Barhaus. Ja, ist ein bisschen mystisch, finde ich auch, da unten, also so eine Ecke. Ja, und man kommt am besten zu Fuß hier auch hin. Das ist nicht so überlaufen, eine stille Ecke. Aber wer mal so um Ramsla gehen will, da kann diese 12 Schilder ablaufen.
Das werden wir mal machen. Frau Günther, vielen Dank für die Exkursion.
Ja.
Alles Gute für Sie.
Dankeschön.